Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Ich begrüße euch zum Zip FM heute am Donnerstag, den 10. November 2011. Das Zip FM von heute wurde zusammengestellt und moderiert vom Bermudafunk, dem freien Radio für Mannheim, Heidelberg und die Region. Heute befassen wir uns mit den folgenden Themen. Castor Südblockade. Am 25. November wird der nächste Castor-Transport erwartet. Er kommt aus La Hague und soll nach Gorleben fahren. Die Anti-Atom-Initiativen mobilisieren, auch nach dem offiziell beschlossenen Atomausstieg, dagegen. Der Beitrag informiert über die geplanten Blockaden im Südwesten. Silvio Berlusconi hat gestern seinen Rückzug aus dem Amt als Ministerpräsident angekündigt. Marco Schrange von Radio Z aus Nürnberg kommentiert. Studentenproteste in Sachsen. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Proteste von Studentinnen gegen Kürzungen und Umstrukturierungen an den Hochschulen. Jetzt beginnen neue Proteste, zum Beispiel auch in Sachsen. Und zuletzt hört ihr noch einen Bericht über das Freie Radio Santa Marta, das sich in Santa Marta, einer Favela in Rio de Janeiro, gegründet hat und vor kurzem von der Polizei durch die Beschlagnahmung ihres Senders in seiner Arbeit stark eingeschränkt wurde. Am 25. November wird der nächste Castor-Transport mit hochradioaktivem Müll aus der sogenannten Wiederaufarbeitungsanlage La Hague in Frankreich erwartet. Es soll in das Zwischenlager Gorleben rollen. Die Anti-AKW-Initiativen mobilisieren, wie schon bei den vergangenen Transporten, zu Blockadeaktionen. Es soll aber nicht nur in Gorleben blockiert werden, sondern auch direkt beim Grenzübertritt nach Deutschland. Mit den wichtigsten Infos über die geplanten Aktionen versorgt uns Thomas von den südwestdeutschen Anti-Atom-Initiativen im Interview mit dem Freien Radio aus Stuttgart.
Jetzt rollt der Castor in 3 Wochen ungefähr. Mhm. Und er soll bereits auf deutscher Seite von den französischen Aktionen, haben wir vorhin schon kurz gehört, auf deutscher Seite im Grenzgebiet zwischen Wörth und Lauterburg wieder mit einer Südblockade, organisiert durch die südwestdeutschen Anti-Atom-Initiativen, in Anführungszeichen empfangen werden. Mhm. Kannst du uns 2, 3 Sätze sagen, was geplant ist dieses Jahr?
Also nach den Erfahrungen vom vergangenen Jahr, in dem ja über 1000 Leuten die Strecke so blockiert haben, dass der Castor eine andere Strecke nehmen musste, nämlich damals über Kehl fuhr, ändern wir dieses Jahr auch die Strategie. Das heißt, wir gehen erstmal nach Berg und machen da die Strecke wieder dicht. Und sobald sich abzeichnet, dass eine Ausweichstrecke genommen wird, sind wir analog dem Märchen vom Hase und Igel, werden wir die Strecke dann blockieren, die als Ausweichstrecke genommen wird. Das heißt, fährt er über Kehl, werden wir die Strecke über Kehl blockieren, und fährt er über Saarbrücken, die weitere mögliche Ausweichstrecke, werden wir die Strecke vom Saarland nach Mannheim blockieren.
Das heißt, vielleicht kannst du gleich nochmal etwas zum Termin sagen, zum genauen.
Der Termin ist voraussichtlich Freitag, der 25. November. Also der Castor soll am 24. November, am Donnerstag, in Valognes losfahren, je nachdem, wie lange unsere französischen Freundinnen und Freunde den Zug aufhalten, wird er irgendwann dann am Freitag im Grenzgebiet eintreffen. Und wir werden uns erst einmal in Berg an der Strecke sozusagen versammeln, an der Strecke in der Pfalz, die er sonst die anderen Jahre immer genommen hat. Und eben sobald wir erfahren, dass er einen anderen Weg nimmt, wollen wir unsere Blockade dann an die andere Strecke verlegen. Dazu ist es natürlich wichtig, dass alle, die kommen, auch möglichst mobil sind. Das heißt, wer die Möglichkeit hat, einen Fahrbahnuntersatz motorisiert mitzunehmen und mitzubringen und auch dann noch Plätze für andere frei hat, sollte dies unbedingt tun.
Ja, also alle Igel treffen sich Freitag, 25. November in Berg. Informationen am besten wahrscheinlich übers Internet.
Übers Internet, genau, unter www.castor-südblockade-süd-mit-ue.de.
Alle Infos zu der Südblockade findet ihr im Internet unter www.castor-südblockade.de. Silvio Berlusconi ist wahrscheinlich nicht der sympathischste Mensch unter der Sonne. Ohne zu übertreiben, ließe sich der italienische Premier als sexistischer, homophober, machtgeiler Egomane bezeichnen, den dazu auch noch eine ausgesprochene Paranoia vor Richtern, Staatsanwälten und vermeintlichen Kommunisten umtreibt. So gesehen ist es also durchaus eine gute Nachricht, wenn Berlusconi, wie am Dienstagabend geschehen, seinen Rücktritt ankündigt. Trotzdem ist das baldige Ende der Ära Berlusconi nicht nur ein Grund zur Freude. Ein Kommentar von Marco Schrange von Radio Z aus Nürnberg.
Oft hatte er sich angekündigt, noch öfter wurde er herbeigesehnt und blieb dann doch nur unerfüllter Wunsch. Jetzt scheint er tatsächlich in greifbare Nähe gerückt zu sein, der Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Fast 2 Jahrzehnte lang hatte der Mailänder mit seinen Eskapaden die italienische Politik bestimmt, hatte sich in seinen 3 Regierungszeiten Gesetze auf den Leib schneidern lassen, die ihn immer wieder vor Strafverfolgung schützten, wenn es darauf ankam. Hatte er ausschweifende Feiern in seinen Anwesen organisiert, die seinen Kreis in den Verdacht der Begünstigung von Prostitution und ihm zuletzt selbst eine Anklage wegen Amtsmissbrauchs und des Umgangs mit minderjährigen Prostituierten einbrachte. In der Vergangenheit wusste Berlusconi immer seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, sei es, dass er wegen Bilanzfälschung oder Korruption vor Gericht stand, oder dass man ihm Verstrickungen mit der Mafia nachsagte. In der Öffentlichkeit pflegte Berlusconi dann Stimmung zu machen gegen seine Ankläger und griff dabei nicht zuletzt auf seine große Medienmacht zurück, die er in Fernsehsendern, Zeitungen und Buchverlagen konzentriert hat.
Diese Richter sind doppelt verrückt. Zuallererst, weil sie politisch verrückt sind und zweitens, weil sie verrückt sind.
Doch die jetzige Krise ist selbst für das politische Stehaufmännchen Berlusconi zu viel. Unter dem Druck der internationalen Währungshüter von IWF und EU zerbrach seine Regierungskoalition endgültig. Berlusconi gab heute bekannt, nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren zu wollen. Als Politiker führte Berlusconi in den vergangenen Jahren einen Stil ein, dem sich auch die Opposition nur schwer entziehen konnte. Es ist eine Mischung aus Personenkult, Machismo, Populismus und Größenwahn, die unter dem Label Berlusconismus bekannt geworden ist. Es ist längst kein Skandal mehr, wenn Berlusconi oder Angehörige seiner Rechtskoalition sich abfällig über Frauen, Schwule oder Immigrantinnen äußern. Oder wenn Berlusconi im Wahlkampf sagt:
Es tut mir leid, dass ich gesagt habe, Kommunisten würden Babys fressen. Wenn Sie wollen, organisiere ich eine Konferenz, auf der ich beweisen werde, dass Kommunisten Babys fressen.
Aus Gründen des Deals ist es daher erst einmal eine gute Nachricht, wenn Berlusconi ankündigt, dass er zurücktreten wolle, sobald das Parlament das Reform- und Spargesetz durchgewunken hat. Aber es ist eben nur erst einmal eine gute Nachricht, denn unklar bleibt, ob sich die politische Situation in Italien tatsächlich bessert. sich der politische und gesellschaftliche Kompass nach links oder zumindest zu etwas mehr Liberalität hin verschiebt. Dann, wenn Anfang des nächsten Jahres Neuwahlen stattgefunden haben werden. Die italienische Tageszeitung Il Manifesto fürchtet vorgezogene Neuwahlen in un clima sociale terribile, was sich etwas holprig mit einem schrecklichen sozialen Klima übersetzen lässt und recht treffend wiedergibt, dass sich infolge der wirtschaftlichen und der permanenten politischen Krise Agonie und eine bittere soziale Kälte über das Land gelegt haben, in der außer Ressentiments aber auch rein gar nichts wachsen will. Ein Zustand, der sich vermutlich noch verschärfen wird, wenn Italien unter dem Druck der EU und insbesondere Deutschlands ein weiteres Sparprogramm auflegt, das die kümmerlichen Reste des Wohlfahrtsstaates endgültig zu beseitigen droht. Der angekündigte Rückzug Berlusconis ist vor diesem Hintergrund Versprechen und Drohung zugleich. Denn das Spiel mit Ressentiments, den populistischen bis krawalligen Politikstil, beherrscht die Lega Nord perfekt. Ihr Rabiata-Chef Umberto Bossi betreibt Politik zuerst mit dem Mittelfinger, hetzt gegen SüditalienerInnen, AusländerInnen oder auch schon mal gegen die, Zitat, schwulen Kommunisten aus Brüssel, die sich aus italienischen Belangen gefälligst herauszuhalten hätten. Die Wählerschaft hat diesen unflätigen Stil zuletzt immer mehr gutiert. Bei den Regionalwahlen 2010 fuhr die Lega trotz der Regierungskrise Rekordergebnisse ein. Und nur ihre Stärke war es, die Silvio Berlusconi 2008 abermals in den Regierungssessel hiefte. Der Lega winkten in entsolidarisierten Zeiten weitere Zuwächse. Fraglich, ob die zersplitterte italienische Linke dem etwas entgegenzuhalten vermag. In den letzten Monaten der Ära Berlusconi fiel ihr selten mehr ein als auf den unmoralischen Lebensstil des Premiers mit seinen berüchtigten Bunga-Bunga-Partys hinzuweisen. Bekanntermaßen war es nicht jenes Pochen auf Moral, üblicherweise ohnehin eine Domäne der Konservativen, die das System Berlusconi ins Wanken brachte. Das Moralisieren war nie mehr als ein leises Störgeräusch im ansonsten weiterhin laufenden berlusconistischen Politikbetrieb. Nein, Berlusconis Koalition zerbrach erst über internen Streitereien mit seinem postfaschistischen Regierungspartner Gianfranco Fini, jetzt über der sich zuspitzenden Finanzkrise. Dass die offenkundig schwache italienische Linke in Zeiten der Krise zu ihrer historischen Stärke zurückfindet, steht nicht unbedingt zu erwarten und lässt Schlimmes befürchten.
Der Soziologe Pierre Bourdieu meinte, Bildung sei Kapital, Bildung sei eine Investition in die Zukunft. Offensichtlich sehen das unsere Politiker nicht so. Seit Jahren wird im Bereich Bildung insbesondere an unseren Hochschulen gekürzt und umstrukturiert. Die Leipziger Studierendenschaft hat jetzt die Nase voll und wird am kommenden Montag wieder auf die Straße gehen und dafür protestieren, dass am Bildungskapital nicht gekürzt wird. Radio Korax aus Halle sprach mit Magdalena vom Studierendenrat Leipzig.
Ja, in diesem Hochschulentwicklungsplan, da stehen relativ viele lustige Dinge. Manche davon haben auch mit Finanzen so viel nicht zu tun. Erstmal zum Beispiel, dass die sächsischen Hochschulen sich in Wissenschaftsräumen zusammenschließen sollen und forschen sollen. Aber es steht eben auch drinnen, dass explizit, wie viel an den Hochschulen gekürzt wird, also welche Stellenkürzungen dort durchgedrückt werden sollen. Zum Beispiel sind das, also insgesamt in ganz Sachsen sind das 1000 Stellen, die an den Hochschulen weggekürzt werden sollen. Und in Leipzig zum Beispiel sind es an der Uni insgesamt 172 Stellen, die bis 2020 wegfallen.
Wie würdest du denn im Moment so die Studienbedingungen in Sachsen, also in der Lehre, die Studienbedingungen und die Lehre in Sachsen einschätzen, wenn du es vielleicht an dem Beispiel der Uni Leipzig so festmachen kannst?
Uns fällt jetzt schon oder eigentlich schon seit Jahren auf, dass hier ein Mangel herrscht, vor allem an Tutorien beispielsweise, an Seminaren und an Übungen, die die Vorlesungen mit begleiten können. Also das sind immer wieder überfüllte Hörsäle, die Leute sitzen auf den Treppen. Ein Bild, das man wahrscheinlich eigentlich von überall her kennt. So. Mhm. Es gab ja auch in Sachsen 2004, glaube ich, schon mal Kürzungen, von denen sind bis heute nicht alle komplett durch. Das heißt, da wurden Stellen gekürzt, die dann quasi auslaufen, wenn die Leute in Rente gehen, die sie jetzt noch belegen. Das heißt, die werden noch dazukommen, die Stellen. Und dann wird es noch weitergehen, wenn jetzt nochmal neue Kürzungen dazukommen. Und dann gibt es natürlich auch noch bei den Studentenwerken Kürzungen. Die stehen zwar nicht im Hochschulentwicklungsplan, sind aber auch in den letzten Jahren schon so durchgekommen, dass immer weniger bezuschusst wird bei den Studentenwerken, sodass jetzt zum Beispiel in Leipzig wir akut die Situation haben, dass der Semesterbeitrag von 55 auf 70 Euro, also um 15 Euro angehoben wird, ab den kommenden Semestern. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die so nicht zu befürworten ist. Mhm.
Nun habt ihr vor, dagegen zu demonstrieren. Was sind denn genau eure Forderungen?
Unsere Forderungen sind ganz simpel eigentlich. Einmal die Rücknahme aller Kürzungen, die jetzt geplant sind, und dann die Ausfinanzierung bzw. Durchfinanzierung der sächsischen Hochschulen und Studentenwerke. Mhm.
Warst du gerade noch im Sprechen?
Nee, ich bin fertig.
Gab es bis jetzt schon aus diesem Ministerium irgendwelche Reaktionen auf eure Forderungen?
Bisher noch nicht wirklich, nein. Also es gab schon Gespräche zwischen der Landesstudierendenvertretung, der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften und sowohl dem Ministerpräsidenten Tillich als auch der sächsischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Sabine Schorlemmer. Die waren aber eher so als Farce. Also es waren so Gespräche, in denen eigentlich nichts dabei rumgekommen ist, in denen man sich die Bedenken und Sorgen mal mitnimmt, wie das dann immer so schön heißt, und passiert ist aber eigentlich nichts. Und so auf unsere bisherigen Forderungen kam noch keine Rückantwort. Nee.
Ihr habt ja jetzt schon in dieser Woche diverse Aktionen gestartet. Wo könnten Interessierte sich dann beteiligen oder sich informieren?
Na, auf unserer Internetseite auf jeden Fall mal, das ist kürzung.blogsport, also sport.de. Da gibt es auf jeden Fall Informationen über Aktionen und alles Weitere. Aktionen hatten wir bisher zum Beispiel, heute hatten wir die Aktion, dass es in allen Mensen keinen Salat gab, der wurde weggekürzt, einfach um die Studierenden darauf aufmerksam zu machen, dass auch die Studentenwerke künftig ganz schön eingestampft werden. Und was hatten wir noch? Wir haben Lehrstühle gestrichen, also tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes gestrichen, also angemalt. Und das Hochschulentwicklungsplanmonster hatten wir auch schon, das haben wir schon gejagt in der Hochschule. Okay. Heute werden noch Transpis gemalt auf dem Campus-Innenhof, am Campus Augustusplatz. Also wer da noch Lust hat, sich zu beteiligen, gerne. Genau, ansonsten auf jeden Fall zur Demo kommen, die ist am Montag am 14. um 13 Uhr am Augustusplatz. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, dorthin zu kommen und sich zu beteiligen.
Santa Marta ist eins der fast 300 Armenviertel in der brasilianischen Millionenstadt Rio de Janeiro. Ein unübersichtliches Gewirr von Gassen, Treppen und selbstgebauten Hütten. Öffentliche Infrastruktur gibt es kaum. Santa Marta liegt an einem steilen Hang. 788 Treppenstufen führen von unten bis ganz oben. Straßen gibt es nicht. Die folgende Reportage über das Leben und das freie Radio Santa Marta entstand in Kooperation von Radio Dreieckland aus Freiburg mit der unabhängigen Nachrichtenagentur Pulsar Brasil in Rio.
Santa Marta ist im südlichen, dem reichsten Teil der Stadt gelegen. Ganz oben sind einige Anwohnerinnen und Anwohner, insgesamt 52 Häuser, jetzt von der Räumung bedroht. An ihrer Stelle soll eine Aussichtsplattform für Touristen gebaut werden. Das Projekt ist eine der Verschönerungsaktionen der Stadt für die sportlichen Großereignisse der kommenden Jahre. Für den Rapper Fiao ist es der Beginn einer Vertreibung.
Manche Leute mögen davon profitieren. Meiner Meinung nach ist das schwierig, weil das Leben für die Bevölkerung hier teurer wird, während das Mindesteinkommen das gleiche bleibt. Und wenn das Leben für die Bevölkerung teurer wird, ziehen diese Leute woanders hin. Ich bin nicht gegen Verbesserungen, aber es müssen Verbesserungen mit Beteiligung der Bevölkerung sein. Wir brauchen keine Mauer, wir brauchen eine andere Politik. Zum Beispiel Schulen, Kinos, Kultur.
Fiao kritisiert die Mauer, die am Westrand der Favela errichtet wurde, angeblich um den Regenwald vor einer Ausbreitung der Bebauung zu schützen. Santa Marta war im November 2008 die erste Favela, die befriedet wurde. Die sogenannte Befriedung sieht nach Beschreibung der Anwohnerinnen und Anwohner wie folgt aus. Zuerst kommt der Totenkopf, wie das Bataillon für spezielle Polizeioperationen, die BOPI, aufgrund seines Wappens allgemeinhin genannt wird. Die militärische Einheit ist ausgebildet für städtische Kriegsführung. Ihre Einsätze kosten fast immer Menschenleben. Laut Statistik gehen 3 Tote pro Tag auf das Konto der Polizei. Ihre Zielgruppe ist zwischen 16 und 20 Jahren, männlich, schwarz, arm und hat nicht länger als 4 Jahre die Schule besucht. Nach Einsatz der Militärpolizei installiert sich die UPP, die Befriedungseinheit der Polizei, in der Favela. Für die Anwohnerinnen und Anwohner von Santa Marta ist die ständige Präsenz von schwer bewaffneten Polizisten zur Normalität geworden. Natalia Urbina beklagt, dass die Menschen vor Ort wieder einmal nicht gefragt wurden. Die Bevölkerung hat keine Stimme bei der Durchführung der Befriedung und keine Stimme bei der Durchführung der Urbanisierung. Die Maßnahmen der öffentlichen Hand, die in den Favelas durchgeführt werden, zeigen ganz deutlich eine Unkenntnis der lokalen Kultur. Denn die Anwohnerinnen und Anwohner werden nie zu Rate gezogen. Und gleichzeitig werden sie auch noch kriminalisiert, weil die Politik ihnen eine andere Kultur, ein anderes Gedanken- und Lebensmodell aufzwingen will. Aufgrund der polizeilichen Übergriffe haben einige Aktivistinnen und Aktivisten aus Santa Marta mit Unterstützung der Menschenrechtskommission des Staates Rio de Janeiro ein Handbuch herausgegeben. Es sollte die Bevölkerung über ihre Rechte aufklären. Rapper Fiao war einer der Autoren dieses Handbuchs. Eines Nachts im Mai 2010 eskalierte die angespannte Situation mit der Polizei wegen angeblicher Ruhestörung. Fiao wurde wegen Missachtung der Staatsgewalt festgenommen und misshandelt. Für Natalia handelt es sich um systematische Repression.
Ich glaube, das ist eine Etappe, die sich bedauerlicherweise in allen Favelas wiederholt, in die Polizei eingedrungen ist. Nach der Invasion folgt eine lange Phase der Verfolgung von Aktivistinnen und Aktivisten in der Gemeinde. Bedauerlicherweise.
Quem mora lá no pico do Morro Santa Marta. Uma favela situada no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Uma favela que não tem rua. Essa é a realidade desse povo trabalhador. Por todas as dificuldades, com todas essas problemáticas, é aqui que queremos ficar. É nós que tá. Diretamente pra Alemanha, as rádios comunitárias. As rádios comunitárias, população que escuta a comunicação comunitária tem muito mais a ganhar.
Nach all diesen Streitigkeiten mit der Obrigkeit entstand im September 2010 die Idee, ein Radio in Santa Marta zu gründen. Eine Sendelizenz gab es nicht, das Equipment wurde gespendet. 8 Monate lang waren auf 103,3 MHz verschiedene Musiksendungen on air, Rock, Samba, Fauxhaw, Funk, Hip-Hop. 20 Redakteurinnen und Redakteure gestalteten das Programm von Radio Santa Marta. Sie hielten die Gemeinde über die Geschehnisse in Lateinamerika auf dem Laufenden. Es gab eine Kindersendung, ein evangelikaler Anwohner machte eine Gospelsendung mit Debatten über Drogen, die UPP und das Recht auf Wohnen. Denn das Radio muss jede und jeden repräsentieren. Eine Kirche gehört zur Favela genauso wie die Bar. Für Natalia wurde Radio Santa Marta die Stimme des Hügels.
In unserem Radio kommen Elemente wie Autonomie, Selbstverwaltung, Selbstorganisation und Gemeinschaftssinn zusammen. Allein die Tatsache, dass dies heutzutage in einer Favela in Rio de Janeiro stattfindet, finde ich extrem revolutionär.
Aber das Radio erfüllte auch eine ganz praktische Funktion. Gibt es morgen Wasser oder nicht? Wo ist der Strom gerade ausgefallen? Wann wird der Müll abgeholt? Das Gemeinderadio versorgte also die Menschen mit den Infos, die im Alltag oft fehlen. Und es gibt einige Regeln. Wer eine Sendung bei Radio Santa Marta machen will, muss an den Plänen teilnehmen. darf keine verbotene Musik spielen und darf im Äther nicht fluchen. Damit alle Interessierten das Radiomachen lernen können, wurden Workshops angeboten. Unter anderem von der unabhängigen Presseagentur Pulsar Brasil und von der AMARC, dem weltweiten Verband nicht kommerzieller Radios. Natalia Urbina. Dieser Prozess hat unsere Identität gestärkt und das Radio aufgewertet. Das Radio ermöglichte, aus der Favela in die Welt hinauszusenden. Die Anwohnerinnen und Anwohner von Santa Marta konnten plötzlich der Welt ihre Geschichte erzählen, ihre Probleme, ihre Herausforderungen und ihre Visionen. Anders als alle bisherigen Medien, die nach dem Prinzip von außen nach innen und von oben nach unten funktionieren, berichtete Radio Santa Marta von innen nach außen. Am 3. Mai 2011, ironischerweise am Internationalen Tag der Pressefreiheit, wurde Radio Santa Marta von der Polizei geschlossen. Der Sender wurde beschlagnahmt. Seitdem wird ausschließlich über das Internet gesendet und das sehr unregelmäßig. Die Kommunikation ist wieder beschwerlich in der Favela mit ihren 4.665 Türen, erklärt Fiau.
Internet não contempla todos os favelados.
Nur wenige Menschen in der Favela haben Internet zu Hause. Das ist hier eher die Ausnahme. Denn du musst dir einen Computer kaufen und einen Internetzugang anschaffen. Aber UKW, jeder hat heute ein Handy oder ein kleines batteriebetriebenes Radio, um Sendungen per Frequenz zu hören.
In Brasilien wird Senden ohne Lizenz als Verbrechen behandelt. Fiau wurde wegen dieses Delikts zu Sozialarbeit verdonnert, obwohl er die nach eigenen Angaben ja schon immer im Radio geleistet hätte. Über das Internet kann das Radio Santa Marta jetzt zwar andere Länder und Regionen erreichen, aber es ist viel schwieriger geworden, mit Freunden aus der gleichen Gemeinde zu kommunizieren, die vielleicht nur einige der 788 Stufen bergauf wohnen. Um das zu ermöglichen, kämpfen Fiau, Natalia und viele andere Aktivistinnen und Aktivisten jetzt darum, das Radio zu legalisieren. Ihr Ziel ist es, mit Radio Santa Marta bis Ende des Jahres wieder on air zu gehen, um das Menschenrecht auf Kommunikation auszuüben.
Radio Santa Marta findet ihr im Internet unter www.radiosantamarta.com.br. Das war das ZIP FM für heute, Donnerstag, den 10. November. Heute wurde das ZIP FM zusammengestellt und moderiert von Bermudafunk, dem freien Radio für Mannheim, Heidelberg und die Region. Weitere Informationen zu den einzelnen Themen findet ihr im Internet. Informationen zum Castortransport am 25. November und den Blockaden im Südwesten Deutschlands unter www.castor-südblockade.de. Informationen zu den Protesten der Studierenden in Leipzig unter www.kürzung.blogsport.de und Radio Santa Marta unter www.radiosantamarta.com.br. Hier könnt ihr Radio Santa Marta auch im Livestream hören. Wer das ganze ZIPFM-Magazin oder auch einzelne Beiträge noch einmal nachhören möchte, kann dies tun, ebenfalls im Internet. ZIPFM findet ihr unter www.zip-fm.net und unter www.freie-radios.net. Hier findet ihr auch alle Einzelbeiträge sowie viele andere interessante Beiträge der freien Radios aus dem deutschsprachigen Raum. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Musik